bei diesem 4-4, was geht dir da im Kopf vor? Also ich glaube, ich hätte dann nicht mehr einen Aufschlag da auf den Tisch gekriegt. Du ja auch nicht. Aber
der ist gemein.
Ja, ich wollte sagen, Nina, der wird frech langsam, ne?
Und Patrick Franziska ist ein kleiner Groupie, oder? Habe ich den Eindruck.
Könnte man so behaupten.
Patrick Franziska does it, Germany moves on!
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen... Incredible turnaround from twice runner-up here, Patricia Soria. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Brause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Brause und Benedikt Probst.
No, he does it again, Timo does it for the second time.
Richard, erzähl doch mal von deinen guten Vorsätzen fürs Jahr 2021.
Oh, die guten Vorsätze, ja, das ist immer so ein schmaler Grat. Also ich habe ein paar gute Vorsätze, aber wenn ich jetzt öffentlich darüber spreche, ist es klar, dass mich du am Ende des kommenden Jahres fragst, was ich davon umgesetzt habe oder nicht. Was tatsächlich aber bei mir so ist, mal für mich persönlich, ich habe so was ganz Profanes, ich habe 1,5 Kilo zugenommen und das ärgert mich und das versuche ich gerade abzutrainieren. Aber das ist wirklich das ganz Profane. Ansonsten, ja, wir hoffen natürlich alle, das hat weniger was mit guten Vorsätzen zu tun, als mehr in so der Allgemeinsituation, dass wir ja endlich Licht am Ende des Tunnels bekommen. Und ja, das ist wieder Wettkämpfe im Tischtennis mit einer neuen Normalität gibt, dadurch, das wäre eine tolle Sache, aber es ist eigentlich kein Vorsatz, das ist mehr ein Wunsch.
Das ist mehr ein Wunsch. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir wünschen auch all unseren Zuhörern nochmal ein schönes neues Jahr. Wir sind noch da, Richard, im Gegensatz zu Donald Trump, der ist nicht mehr da, der ist weg.
Ja, ja, das war einer der Wünsche, die tatsächlich dann auch endlich in die Tat umgesetzt worden ist. Aber das war natürlich einmal mehr ein Drama. Also dieser Mann, der darf keinen Posten in irgendeiner Art und Weise mehr bekommen. Und ich hoffe, dass das amerikanische Recht da ein paar Sachen jetzt vielleicht auch noch so hinbekommt, dass wir diesen Mann nicht mehr sehen.
Okay, das heißt, auch beim Deutschen Tischtennisbund sind für ihn die Türen verschlossen. Richard, wir wollen natürlich vor allem in die Zukunft gucken. Wir haben auch einen sensationellen Gast heute da. Wir haben aber auch noch eine Altlast aus der letzten Folge, nämlich dein erstes Duell mit Timo Boll.
Ha!
Ja, du hast nicht geglaubt, dass du gewonnen hast, aber nach intensiven Recherchen habe ich wie herausgefunden, dass du tatsächlich gewonnen hast. Also ich habe Timo Boll gefragt, der wusste es natürlich auch nicht mehr.
spricht für aber, ihn, dass er so ein wichtiges Spiel dann verdrängt.
Ich habe in den alten Tischtennismagazinen gewälzt und da wurde das bestätigt. Und die Kollegen von Zugbrücke Grenzau, die haben auch nochmal in ihren Archiven gestöbert und haben im Livestream im Spiel gegen Saarbrücken sind sie darauf nochmal eingegangen. Vielen Dank dafür, die haben das auch bestätigt. Die haben auch etwas Werbung gemacht für unseren Podcast und den Plattenblausch Podcast, vielen Dank dafür. Grenzauer hat ja auch seinen eigenen Podcast. Ich glaube, sind aktuell die einzigen in der Bundesliga mit Das Rauschen im Walde. Ein sehr schöner Titel, Richard. Insofern, also es ist bestätigt, du hast tatsächlich einmal gegen Timo Boll gewonnen. Ein schönes Weihnachtsgeschenk, oder?
Ein schönes Weihnachtsgeschenk, aber es war sicherlich kein, ich sag mal, weltbewegendes Spiel. Ich meine aber, wir haben irgendwie 5-5 gespielt. Ich habe mir natürlich das dann von dir auch kommen lassen und nochmal nachgeschaut. Ja, aber ich glaube, Timo hat es verdrängt und das ist richtig so.
Hast du was anderes? Hast du am Wochenende Clickball geguckt? Die World Ping Pong Masters mit The Flash Fleming und Miss Blizzard Winter?
Ja, also ich muss sagen, ich habe den Sonntag so ein bisschen Luft gehabt und habe mir das ein oder andere da tatsächlich angeschaut. Und ich muss sagen, es ist kein Tischtennis. Es ist, ja, ich will mal sagen, eine andere Sportart mit ähnlichen Regeln. Aber ich fand das schon auch ganz nett und unterhaltsam.
Ja, und erstaunlich auch, wie Sabine, die ja auch schon bei uns zu Gast war, hier sich geschlagen hat. Die hat ja nur einen Crashkurs vom Alex Fleming bekommen und hat dann ein, zwei Mal trainiert und hat dann tatsächlich auch ihr Erstrunden- oder Achtelfinalspiel gewonnen. Musste dann natürlich gegen den Weltmeister ran, hat keine Chance gehabt. Aber ich glaube, sie war da sehr pessimistisch und man hat aber gesehen, sie hat sich wirklich da von Spiel zu Spiel und gefühlt von Satz zu Satz gesteigert, hat extrem viel Spaß gehabt. Wie wärst du so im Clickball? Hast du schon mal ausprobiert?
Gefühlt hätte ich gesagt, dass ein bisschen spielen kann ich auch, aber Spaß beiseite. Ich glaube, dass wenn man jetzt Bagley sieht oder auch The Flash, Gratulation nochmal jetzt hier auch zum Titel, das ist dann schon nochmal komplett was anderes, als ein bisschen zu spielen. Ich hatte vorher mal so laut drüber nachgedacht, wenn man dann versucht, die Vorhand so richtig durchzuziehen und man bemerkt, dass der Ball irgendwo an der am unteren Tischbein aufschlägt, dann merkt man wahrscheinlich, dass das doch eine etwas andere Sportart ist. Aber ich sag mal, von den Bewegungsabläufen, von der Taktik, da sind schon ein paar Sachen, die man natürlich vom Tischtennis übernehmen kann, gar keine Frage. Und was mich halt überrascht, ist, dass das durchaus aggressive Ballwechsel sind, also nicht dieses Hin- und Hergeschupfe, sondern das sind Vorhandschüsse, das sind verschiedene Varianten, da ist der Rückhandball parallel, der bei uns ja auch nach wie vor ein sehr, sehr wichtiger Ball ist, also ich habe da schon Spaß gehabt beim Zuschauen und wie gesagt, Alex Fleming hat gewonnen, Sabine hat sich gut geschlagen, sollten unsere Tischtennis-Spieler natürlich nicht zu oft machen, weil es ist natürlich schon eine andere Geschichte, Tischtennis zu spielen und Klickball zu spielen. Und man braucht sicherlich auch ein paar Tage, um dann wieder ins normale Training einzusteigen. Aber warum nicht? Und ist sicherlich auch eine gute Show.
So, wie gut sie im Klickball ist, können wir auch unseren heutigen Gast fragen. Aber bevor wir das machen, stellen wir sie erstmal vor. Richard, wir haben nämlich heute einen richtig erfolgreichen Gast, haben wir eigentlich immer, ne? Aber ja. Ich habe mir mal die Folge oder die amtierenden Titel, die sie zurzeit trägt, aufgeschrieben. Sie ist deutsche Einzelmeisterin amtierende deutsche Mannschaftsmeisterin, Champions League-Siegerin, Pokalsiegerin. Sie ist die amtierende Europameisterin im Doppel, die European Games-Siegerin im Team. Sie ist laut ITTF-Weltrangliste sogar Europas beste Doppelspielerin. Viel mehr geht eigentlich nicht, oder, Nina?
Ja, hallo erstmal. Ja, also ich finde es schön und ich hoffe, dass in Zukunft noch mehr dazu kommt.
Ja, es waren so viele Titel, dass ich mich richtig verhaspelt habe. Aber zum Thema Klickball, hast du das schon mal gespielt, Nina?
Nee, ich habe noch nie Klickball gespielt und ich weiß auch nicht, was bei mir da rauskommen würde, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Spaß macht.
Naja, Voraussetzungen sind eigentlich gar nicht so schlecht. Hatte Schläge, sensationelle Beinarbeit, also ich. Richard, was meinst du? Es könnte klappen, oder?
Also ich glaube, Nina hat eigentlich so einen guten Touch für Tischtennis und ich sag mal, ich könnte mir auch vorstellen, dass da beim Klickball ein bisschen was geht. Ja, das können wir ja vielleicht irgendwann mal 10 Minuten nach dem Training probieren, aber ich bin mir sicher, dass Nina beim Tischtennis ziemlich gut aufgehoben ist. Und ja, Klickball ist ja wirklich im Augenblick einfach nur mal so eine Art Showveranstaltung und gönne ich jedem, aber wir fokussieren uns aufs Tischtennis, das bleibt dabei.
Das stimmt und wir wissen ja alle, die wirkliche alternative Tischtennisdisziplin ist der Minitisch. Und da bin ich bekanntermaßen nahezu die Nummer 1. Nina, wie viel Eis schulde ich dir eigentlich noch? Weißt du das?
Lass mich überlegen. Ich weiß es nicht. 2, 3, 4, 5?
Wie, hast du ihn im Minitisch geschlagen?
Nein, also das nicht. Da habe ich mir wieder welche zurückerspielt. Ich war schon mal tiefer gestanden. Ich weiß schon gar nicht mehr, um was wir alles gewettet haben. Aber ich bin auf jeden Fall im Minus, das muss ich zugeben.
Ich glaube, wir waren mal bei minus 10. Jetzt sind es vielleicht noch 5 oder so.
Ja, muss man mal wieder am Minitisch ran. Aber kommen wir mal zum in Anführungsstrichen richtigen oder sagen wir zum originalen Tischtennis. Richard, ist viel passiert in den letzten 4 Wochen, wo wir unsere letzte Folge hatten. Düsseldorf hat 2 Titel gewonnen. Corona ist weiter präsent. Der Spielbetrieb, zumindest in Bundesspielklassen, wurde auch weiter eingestellt. Es ist auch für uns Amateure kaum möglich zu spielen. Olympia, Richard, gefühlt wackelt es auch ein bisschen. Wie siehst du die Lage aktuell?
Ja, also heute bin ich tatsächlich nach Flugdaten gefragt worden seitens des DOSB. Insofern bedeutet das natürlich erstmal nicht viel, aber wir hoffen natürlich alle, dass wir dann so ein bisschen zu unserem Glück im positiven Sinne Olympia zwingen können, indem wir eine ganz normale Planung natürlich auch machen. Schwer zu sagen, ich glaube, dass wir uns alle wünschen, alle Sportler sehnsüchtig wünschen, dass wenn wir es in Kombination mit Corona in irgendeiner Art und Weise hinbekommen, und da wird natürlich auch ein großes Augenmerk auf die Impfungen gelegt werden, dass dann Olympia stattfinden kann. In welcher Art und Weise muss man noch sehen, aber die Planungen laufen zumindest. Das kann ich mal verraten. Und ansonsten, ja, muss man Prinzip Hoffnung weiter ansetzen. Es gibt die ersten Wettkämpfe und es gibt ja schon auch einfach Rückmeldungen, wenn mehr und mehr Impfstoff im Raum steht und mehr verimpft werden kann, dann hoffen wir auch, dass mehr und mehr Veranstaltungen stattfinden können. Und deswegen hoffen wir auch, dass Olympia stattfindet.
Viel Hoffnung, Nina, wie du, ja, Olympia ist ja für dich auch ein Thema. Wie siehst du die Lage? Wie bitter wäre es für dich und für euch, wenn Olympia tatsächlich ja abgesagt werden würde?
Ja, ich hoffe natürlich auch, dass es auf jeden Fall stattfindet. Mir ist zwar auch bewusst, dass es im Normalfall nicht so stattfindet wie die ganzen Jahre zuvor. Wahrscheinlich wird es ohne Zuschauer sein. Es gibt bestimmte Regeln, an die man sich halten muss, die sonst nicht so auftreten. Aber es ist immer ein Traum von jedem Menschen, der Sport macht, so wie jetzt bei mir zum Beispiel, einmal an Olympischen Spielen teilzunehmen. Und ja, wenn der dann wegen so einer Pandemie Platz ist, ist natürlich sehr, sehr bitter. Ich bin jung, ich habe noch ein paar Jahre, ich kann vielleicht noch mehr Olympia spielen, aber wenn man so kurz davor ist, dann möchte man das natürlich auch ja, jetzt schon erreichen.
Ja, Richard, da sagt die Nina was Richtiges. Sie ist noch jung und hat sicher noch einige Olympias vor sich. Aber ich sag mal so, die älteren Semester, für die wäre es schon auch bitter, wenn dann tatsächlich das Gesamt komplett abgesagt wird, oder? Also ja, Gerade für die Routinierten.
Also gar keine Frage. Ein Olympia ist ein absoluter Höhepunkt, ist die höchste und wichtigste Veranstaltung im Tischtennis, egal welche alternativen Turnierformen man sich vom internationalen Tischtennis oder von WTT ausdenkt. Olympia, da will jeder teilnehmen, da will jeder erfolgreich spielen, da will jeder eben die bestmögliche Platzierung und Medaillen erringen. Also insofern, das wäre auf jeden Fall natürlich ein ganz großes Drama. Bleibt, Gesundheit geht vor. Wir müssen ein Konzept entwickeln, wo man mit gutem Gewissen unsere Spielerinnen und Spieler als Team D nach Tokio schicken kann. Wir müssen vor Ort das natürlich entsprechend mit dem IOC, dass das eben funktioniert. Aber es wäre ein absolutes Drama, wenn abgesagt würde. Denn Olympia, das ist das Highlight, auf das man hinarbeitet. Das Gute daran ist immer, dass wir im Tischtennis zu den Sportarten gehören, bei denen es sehr, sehr häufig der Fall ist, dass Spielerinnen und Spieler nicht nur einmal Olympia spielen, sondern dass einige Male Timo Boll ist kurz vor seiner sechsten Teilnahme. Also insofern, ein bisschen Luft hätten wir, aber trotzdem, eine Absage will ich wirklich auch rein mental für unsere Spieler und für das ganze Team nicht zulassen.
Das ist gut. Ich hoffe, diesmal klappt es dann auch wirklich. Wir haben es ja letztes Jahr schon gehofft, aber ich denke, da war die Lage noch ein bisschen anders und wir hoffen das Beste, dass sich das alles zum Guten entwickelt. Aber es ist ja nicht nur Olympia, Richard und Nina, es ist ja auch ja die Turniere noch bis dahin, wo es um Qualifikationen geht, wo es um Weltranglistenpunkte geht. Jetzt steht der ja offizielle World Table Tennis Auftakt vor der Tür mit dem sogenannten Middle East Hub in Katar. Das soll von Anfang bis Mitte März gehen. Es sind zwei Turniere. Lass uns kurz darüber reden. Richard, erklär doch bitte mal kurz, was es damit auf sich hat und wie das alles funktioniert und wer wie qualifiziert ist. Das ist nämlich ziemlich kompliziert. Ich glaube, es gibt keinen besseren in Deutschland als dich, der das erklären kann.
Ja, jetzt hast du schon mal auf zwei Probleme hingewiesen. Du hast gesagt, lass uns kurz drüber reden und erklär es kurz. Erstens Dinge, die so nicht kurz zu erklären sind, und zweitens bräuchten wir da wahrscheinlich einen eigenen Podcast. Ja, ich versuche mich trotzdem kurz zu halten. Die WTT hat quasi den gesamten Turnierkalender ja reformiert. Ich will mal sagen, versucht es zu revolutionieren. Es gibt verschiedene Turnierformen. Die höchstrangige Turnierform ist der Grand
Smash.
Grand Smash, ganz genau. Ich habe jetzt nicht ans Tennis gedacht. Also der Grand Smash, da unten drunter werden bis zu 8 WTT Champions gespielt. Und unter dieser Turnierserie gibt's die Star Contender und darunter die Contender. Was tatsächlich neu ist, dass es ganz spezielle Restriktionen gibt. Der Star Contender und der Contender, so wie ich aufgezählt habe, gehört quasi zur dritten oder vierten Stufe, also eine etwas niedrigere Stufe insgesamt. Deswegen dürfen aus den Top 20 eigentlich nur vier Spieler im Maximum spielen. Jetzt hat man für den Start in Middle East so ein bisschen die Regeln ja angepasst. Also es dürfen beim Contender 4 aus den Top 20 und beim Star Contender 8 aus den Top 20 spielen. Ja, und das ist so ein bisschen so eine Geschichte, dass dann, wenn die ersten 4 der Weltrangliste melden, werden diese 4 genommen und dann darf Position 5 bis 20 nicht in einem Contender an den Start gehen. Und das nennt sich jetzt Player Down Restriction. Das führt am Ende dann dazu, dass viele Spieler aus den Top 20 bei Contendern und Star-Contendern nicht an den Start gehen dürfen. Und was tatsächlich noch neu ist, dass insgesamt nur, ja, also als Größenordnung 96 Spieler in die Qualifikation dürfen. Und wenn 4 Leute aus den ersten 20 beim Contender teilnehmen, je nachdem, für welche Turnierform man sich entscheidet, vielleicht nochmal zusätzlich 28 im Hauptfeld sind, sodass man im Endeffekt so Pi mal Daumen immer so 140, 150 Starter hat. Und wir haben es jetzt in der Meldeliste gesehen, also alle Spieler, die nicht so ganz grob unter den ersten 150 der Welt sind, die müssen hoffen, überhaupt in das Feld zu kommen. Das ist eine der Dinge, die wir als DTDB sehr kritisch sehen. Ich weiß nicht, vielleicht kann Nina auch nochmal was dazu sagen, wie sie das einschätzt. Denn wenn jetzt der Contender oder der Star-Contender schon so eine klare Restriktion hat und wir Spieler entwickeln wollen, nicht jeder Spieler oder nicht jede Spielerin ist ja unter den ersten 100 schon platziert, dann frage ich mich, wie das möglich sein soll, wenn denn schon eine Spielerin um die 150 kaum in ein Feld kommt. Dann wird man große Herausforderungen haben, wie man insgesamt Punkte sammeln kann. Da wird es vielleicht in Zukunft weitere Turnierserien unten drunter unter dem Contender und Star-Contender geben. Da steht im Raum den sogenannten WTT-Feeder. Also noch eine Stufe unten drunter, wo dann hoffentlich viele Spieler aus der niedrigeren Bereich der Weltrangliste starten können. Aber so ist es wirklich eine Revolution und ich weiß nicht, ob das insgesamt allein zielführend ist. Aber natürlich, man muss sich auch auf diese Sache einlassen. Also insofern, Nina, du bist zumindest im Hauptfeld, wenn Plan A läuft und Katar und Star-Contender und Contender gespielt wird. Aber ist schon was ganz Neues, oder?
Ja, definitiv. Also ich bin selbst ein bisschen gespannt, was noch passiert, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Man hat jetzt noch nicht so viele Informationen generell, wie es auch ja im Laufe des Jahres weitergehen soll. Aber generell jetzt für die Turniere ist es halt natürlich sehr schwer, für die Jüngeren überhaupt ins Teilnehmerfeld zu kommen. Und ja, ich finde das jetzt auf der einen Seite natürlich gut. So hat man ein bisschen besseren Zeitplanübersicht, wer wann spielt. Aber ja, im Ganzen finde ich es eigentlich blöd, weil so natürlich deutlich viele Spieler, Spielerinnen sich überlegen, ob sie überhaupt in den Profibereich gehen, weil sie gar keine Möglichkeit haben, ja, international starten zu können, überhaupt in die Teilnehmerfelder zu kommen, und das sehe ich als großes Problem.
Ja. Also ich würde da nochmal so einen Gedanken, Benedikt, wenn ich das darf, ne, weil eigentlich leitest
bitte, du... Ich kann auch nur zuhören die ganzen 90 Minuten, ja, das ist gar also kein Problem.
Ich sag mal, man muss sich ja insgesamt für neue Dinge öffnen, das ist ja eine ganz, ganz wichtige Sache. Aber wenn ich jetzt sehe, dass der Contender oder der Star-Contender nicht unbedingt zu den höchstrangigen Turnieren gehören, dann ist es, denke ich, notwendig, dass man darüber nachdenkt, und diese Zeit muss man natürlich auch dem Konzept geben, welche Wege und Möglichkeiten man eben hat für die Spieler in der zweiten Reihe. Ein Weg könnte natürlich sein, viele Turniere parallel laufen zu lassen, wenn nämlich 3 Contender oder 3 Star-Contender in der gleichen Woche parallel laufen, dann würde es natürlich klar sein, dass dann eben die Spieler natürlich bei einem Turnier nur an den Start gehen können, und dann würde sich's vielleicht so ein bisschen entzerren. Eine andere Alternative eben parallel den Feeder eben tatsächlich dann einzuführen für die etwas niedergerankten Spieler. Das sind Dinge, von denen ich hoffe, dass sich WTT darüber Gedanken macht, denn es kann natürlich oder es muss natürlich ein Ziel sein, den Top-Bereich weiter nach vorne zu bringen, gar keine Frage. Hier wird es notwendig sein, zu überlegen, ob man wirklich den Spielern vorschreibt, welche Turniere gespielt werden müssen, wie viele Turniere gespielt werden müssen, aber da hat WTT natürlich auch seine eigene Meinung, denke ich. Aber es wird vor allem eben auch notwendig sein, dann zu sehen, wie man die nächste Generation in Position bringt. Denn es nützt ja nichts, wenn ich nur den Ist-Zustand unterfüttere und für die nächsten Generationen Türen versperre. Da müssen wir Türen öffnen.
Ja, und ein Patrick Franziska zum Beispiel, der ist jetzt die Nummer 16, glaube ich, ne? Der hätte eigentlich gar keine Möglichkeit gehabt, bei diesem Turnier mitzuspielen, denn die Plätze der besten 4, besten 820 sind dann belegt und im Endeffekt kann es dann passieren, dass ein Spieler, der auf Platz 50 gerankt ist, spielen darf, aber ein Patrick Franziska auf den Top 20 nicht spielen darf.
Genau.
Ich glaube, der hat jetzt eine Wildcard bekommen.
So.
Hilf mir kurz auf die Sprünge.
Ja, genau, der hat eine Wildcard bekommen, wo wir uns natürlich auch beim katarischen Tischtennisverband für bedanken, aber es ist natürlich schon insgesamt schwierig zu erklären, also die neuen Begrifflichkeiten PDR, ja, also Player Down Restriction, es hört sich klasse an, amerikanisiert, aber es ist natürlich schon eine Sache, wo man einfach hinterfragen muss, dass vor allem, wenn es in der Zeit jetzt umgesetzt wird, wo jeder ja auch froh ist im hinsichtlich auf unser wichtigstes Turnier, die Olympischen Spiele, wo man eben Punkte sammeln möchte, wo man versuchen möchte, eben sich nochmal zu positionieren, dass das eben tatsächlich vielleicht nicht unbedingt der richtige Zeitpunkt ist, um das so zu beginnen, so umzusetzen. Aber ja, das ist nicht unsere Entscheidung gewesen.
Ja, Nina, ihr habt ja national zumindest die letzten Monate relativ viel gespielt. Kürzlich erst wieder einen Titel abgegriffen, die deutschen Pokalmeisterschaften mit TTC Berlin Eastside. Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Aber international habt ihr jetzt auch schon seit einem Jahr fast nicht mehr gespielt. Mit welchen Gefühlen blickst du dann auf so einen Restart?
Ja, es ist natürlich schon komisch. Mein letztes Turnier waren, glaube ich, die Ungarn Open. Es war im März letztes Jahr, meine ich. Jetzt natürlich dann so ein Turnier zu spielen, ist für alle ein großes Turnier. Alle wollen spielen, jeder will teilnehmen. Und keiner weiß wirklich, ja, wo er jetzt steht. Wir haben alle viel trainiert, würde ich behaupten. Aber Training ist natürlich was anderes als im Wettkampf. Auch Trainingsspiele, die wir jetzt viele gemacht haben, ist was ganz anderes als einen offiziellen Wettkampf. Und ich glaube, dass es da auf jeden Fall einige Überraschungen geben wird bei den Ergebnissen. Ich hoffe natürlich, dass meine positiv sind, aber das kann man schwer einschätzen, weil man auch selber natürlich die ausländischen Spieler nicht gesehen hat. Man weiß nicht, wie sind die drauf. Und das wird auf jeden Fall ein großes Thema werden.
Was glaubst du, Richard, ist ja ein interessanter Punkt. Wird es da die ein oder andere positive als auch negative Überraschung geben? Oder glaubst du, das allgemeine Niveau ist trotzdem relativ ähnlich geblieben?
Also es gab ja schon so einen Hauch, nicht einen Hauch, es gab diesen Restart ja im November, halt für einen relativ kleinen, ausgewählten Kreis. Solange wir mit dieser Pandemie eben noch zu kämpfen haben, hängt das ja auch immer so ein bisschen daran, wie komme ich aus der Quarantäne. Also im Augenblick ist in Katar eine relativ kurze Quarantäne geplant, je nachdem, was danach vielleicht im Raum steht, gibt es in China möglicherweise eine etwas längere Quarantäne wieder. Ich glaube, da wird ganz wichtig sein, wie die Spieler sich mit dieser Geschichte, selbst diese kurze Quarantäne in Katar, 2 Tage auf dem Hotelzimmer, normalerweise hat man immer einen anderen Rhythmus. Und ich glaube, das wird ganz, ganz wichtig sein. Bleibt das, Bubble in China im November eigentlich einige wenige Überraschungen gebracht hat für uns als DDDB zum Beispiel die Platzierung von Han Ying mit dem 4. Platz im Weltcup. Aber ansonsten war mein Gefühl, dass sich die Relationen schon nicht so sehr verschoben haben. Wir müssen oder das Trainerteam muss, glaube ich, einfach nochmal darauf hinwirken, klarzuziehen, jawohl, wir sind nicht unbedingt schlechter, wenn wir 2 oder 3 Tage mal nicht trainieren, weil das wird nochmal eine wichtige Sache sein, wie man eben so in das Turnier einsteigt, nachdem man quasi 2 Tage im Hotelzimmer gewesen ist. Gymnastikmatte ganz wichtig, kleines Fitnessprogramm ganz wichtig und das sind schon neue Dinge, die dann mit reinkommen.
Ja, das bleibt auf jeden Fall spannend. 3. bis 13. März sind die 2 Turniere, glaube ich, oder die Qualifikation startet sogar noch ein bisschen früher. Es sind, Stand jetzt, glaube ich, sogar 12 oder 13 Deutsche dabei. Also da wird es auf jeden Fall wieder richtig losgehen. Hoffen wir, dass da nicht noch was dazwischen kommt. Nina, du hörst sicher häufig unseren Podcast und kennst das legendäre Spiel Ping-Pong, das alle unsere Gäste spielen müssen, oder bin ich da falsch in der Annahme?
Ich sag muss leider gestehen, da bist du falsch in der Annahme. Ich habe ein paar Mal reingehört, aber komplett nicht, nein.
Na gut, dann muss ich dir leider wieder ein Eis abziehen, was ich dir schulde. aber ich kann dir das Spiel auch kurz erklären. Es sind 11 kurze Fragen mit der Bitte um 11 kurze Antworten. Also ja, so ein bisschen wie Entweder-Oder, obgleich es nicht nur Entweder- und Oder-Fragen sind. Fühlst du dich dieses Spiels gewachsen?
Ich glaube, das kann ich überwältigen.
Sehr gut, dann starten wir jetzt. Vorhand oder Rückhand?
Rückhand.
Wenn ich nicht Tischtennisspielerin wäre, wäre ich... Dein größter Erfolg?
EM-Doppelsieg.
Pommes oder Pizza?
Pommes.
Mit diesem Star oder Promi würde ich gerne mal ein Doppel spielen.
Patrick Franziska.
lieber in Urlaub gehen oder lieber daheim bleiben?
In Urlaub gehen.
Dein geheimes Talent?
Gibt's nicht?
Na gut. Shoppen oder lieber zocken?
Zocken.
Mein sportliches Idol?
Habe ich nicht.
Timo Boll oder Patrick Franziska?
Patrick Franziska.
Du darfst dir von einer Tischtennisspielerin oder einem Tischtennisspieler etwas klauen. Von wem und was?
Aufschlag von Shushin.
Okay. Ist der so gut, Richard, der Aufschlag von Shushin?
Also ich würde sagen, der ist unangenehm. Ja, man muss sich ja sowieso davon lösen, dass du die Aufschläge als direkten Fehler machst. Aber der hat halt so eine gute Platzierung, dass er danach immer direkt zur Vorhand kommt. Sehr vorausschauend. Also Nina hat da eine gute Wahl getroffen, würde ich sagen.
Und Patrick Franziska, bist du ein kleiner Groupie, oder? Habe ich den Eindruck.
Könnte man so behaupten.
Darüber wird dann später nochmal zu reden sein. Ich habe den tatsächlich für heute auf meiner Telefonliste. Ich hoffe, ja. Er hört den Podcast heute.
Ich werde damit immer aufgezogen, aber ja, ich stehe dazu, ja. Und das ist gut so.
Sie musste ja auch mal ein legendäres Interview mit ihm machen in Halmstadt, falls sich da jemand erinnern kann. Also ja, sie richtig. Als Interviewerin und ich glaube, der Patrick weiß um sein Fan Nina Mittelham. Aber ich bin auch großer Fan von Patrick Franziska. Von daher kann ich das gut nachvollziehen. Ja gut, das hast du ja souverän. Ich würde was sagen, Richard, so perfekt hat das Spiel noch keiner gespielt bei uns, oder?
Also Benedikt, ich muss sagen, ganz großes Lob an Nina. Also wir haben ja die verschiedenen Varianten. Wir haben so Lars Style, ne? Ja, genau. der dann die Fragen erstmal sacken lässt, ja? und dann etwas verzögert antwortet. Und wir haben auch verschiedene andere Stile, die dann durchaus in die Richtung gehen, nicht kurz und prägnant zu antworten. Also so, liebe Podcast-Zuhörer, wie Nina geantwortet hat, so sollte man dieses Ping-Pong-Spiel tatsächlich spielen.
Ja.
Ich habe mich auch wirklich angestrengt.
Ja, das war cool. Ja. Das haben wir gemerkt. Lina, lass uns ein bisschen über dein Tischtennis-Schaffen reden. Du bist 24, bist ja eigentlich im besten Tischtennis-Alter. Beziehungsweise, nee, das hast du eigentlich noch vor dir sogar.
So, wollte ich sagen.
Ja, oder?
Das hat sie noch vor sich.
Noch vor sich, ja. Aber du hast auf jeden Fall schon eine relativ ereignisreiche Karriere hinter dir. Also bist ja in der Jugend hervorragend gestartet, hast auch in Anführungsstrichen erst mit 9 Jahren angefangen und dann schon mit 14 oder 15 in der Bundesliga gespielt, hast im Jugendbereich alles abgeräumt, hast auch dann im Übergang zu den Profis wirklich einen guten Start hingelegt. Ich erinnere mich zum Beispiel, meine erste Veranstaltung beim DDTB war 2014 die Deutschen Meisterschaften in Wetzlar. Da bist du ins Halbfinale gestürmt, hattest davor, wenn ich mich richtig erinnere, auch 2013 die German Open in Berlin, wo du recht gut warst. Hattest dann aber auch eine schwierige Phase mit vielen Verletzungen und pfeifischen Drüsenfiebern, alles drum und dran. Ich sag mal so, du hast 15 Jahre Tischtennis gespielt. Wie würdest du diese ersten 15 Jahre reflektieren?
Definitiv als Talfahrt, also auf und ab. Es ist viel passiert, ich habe viel gelernt. Ich habe mich, glaube ich, auch persönlich ein bisschen weiterentwickelt, vom kleinen Kind zum mittlerweile 24 Jahren. Ich glaube, dass Tischtennis einfach eine Sportart ist, wo man sehr viel mitnehmen kann. Nicht nur für den Sport, auch fürs private Leben. Und das finde ich einfach super und das ist das, was ich mitnehme. Ob es jetzt erfolgreich ist oder nicht, ich glaube, das war zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, zweitrangig. Dass es jetzt so geworden ist, freut mich natürlich umso mehr.
Naja gut, zumindest ich habe jetzt die Titel schon aufgezählt. Die letzten Jahre war dann doch extrem erfolgreich. Du hast aber auch schon davon gesprochen, dass du ja vor einigen Jahren nicht weit davon entfernt warst, den Schläger an den Nagel zu hängen. Du wurdest darauf, glaube ich, schon oft angesprochen. Deswegen frage ich jetzt mal den Richard, wie froh bist du, dass Nina vor ein paar Jahren nicht den Schläger an den Nagel, an den Schläger, hätte ich was gesagt, den Schläger an den Nagel gehängt hat?
Ja, ich glaube, ich hätte den Nagel persönlich wieder aus der Wand geholt. Natürlich, es ist natürlich so, dass erstmal sehr, sehr froh, dass Nina das nicht gemacht hat. Aber es ist natürlich gar keine Frage. Nina hat das ja beschrieben. In den Karrieren gibt es eben eine Berg- und Talfahrt. Und es ist natürlich gerade im Tischtennis, das sehen wir immer wieder, dieser Sprung vom Nachwuchsbereich hin in den Erwachsenenbereich, der ist eminent. Und dieser große Gap, den irgendwo zu schließen, da hat man als junge Spielerin oder als junger Spieler schon manchmal das Gefühl, dass man drei Schritte nach vorne und zwei Schritte zurück und dann guckt man vor sich und stellt fest, dass der Berg immer noch so hoch ist. Also insofern, ich glaube, was wichtig ist, man muss den Gedanken zulassen und wenn man sich dann am Ende entschieden hat, noch intensiver eben versuchen, diesen Berg irgendwo ein Stück weit zu erklimmen. Nina hat noch 38 Schritte mindestens vor sich. Ich habe aus dem Kopf, glaube ich, jetzt die 39 in der Weltrangliste mal so gehabt. Also insofern, da geht noch ein bisschen was. Aber ja, das ist halt genau wie Nina sagt, das ist wirklich eine Entwicklung und Tischtennis hat einen Riesensprung in der Relation vom Nachwuchsbereich zu den Erwachsenenbereich. Und da bin ich froh, dass Nina da weiter dabei geblieben ist und diesen großen Schritt gemacht hat und noch ein paar weitere vor sich hat.
Wenn du das sagst, was sind denn die was sind denn die Erfolgsfaktoren, bevor ich die Nina selbst frage, was sind denn aus deiner Sicht die Erfolgsfaktoren von ihr zumindest in den letzten Monaten und ja ein, zwei Jahren?
Nun, ich denke, was einfach wichtig ist, dass man eine gewisse Konstanz versucht eben reinzubringen, denn du hast vorher gesagt, man muss über die Verletzungen, die einen natürlich immer wieder auch zurückwerfen, sprechen. Ich sehe so in ein paar Dingen so eine Vergleichbarkeit zu wem? Benedikt, zu wem? Zum Patrick Franziska, ganz genau. Der natürlich auch am Anfang relativ früh so nach oben gehoben worden ist und dann einfach auch ein bisschen länger gebraucht hat. Das hängt mit einem Reife zusammen, dass man genau weiß, was will ich denn spielen. Das hängt mit der Geschichte zusammen, dass man eben längeren Zeitpunkt braucht, um ohne Verletzungen durchzutrainieren. Ja, und dann braucht man einfach auch so die ein oder andere Initialzündungen, wenn ich jetzt an Ninas Europameistertitel denke oder einen deutschen Meistertitel, das hebt natürlich auch. Und das Ziel ist natürlich auch da, diese absolute Konstanz noch hinzubekommen und das dauert einfach. Also insofern, das sind für mich immer viele Erfolgsfaktoren.
Ja, was glaubst du, glaubst du, Nina, was deine Erfolgsfaktoren sind von Nina Mittelham 2021?
Hast du schön ausgedrückt. Ja, grundsätzlich natürlich erstmal, dass ich verletzungsfrei bin, auch wenn ich ab und zu mal so Kleinigkeiten habe, aber ich habe jetzt nicht mehr so große Ausfälle, wo ich dann wochenlang nicht trainieren kann. Ich habe jetzt selber angefangen, halt viel im physischen Bereich zu arbeiten. Dafür halt eine Tischtennis-Einheit aus meinem Trainingspensum rausgenommen. Aber ich glaube, dass ich damit bis jetzt ganz gut gefahren bin. Ich fühle mich einfach auch frischer, habe selber das Gefühl, dass ich am Tisch auch einfach besser spiele. Und ich glaube auch einfach, dass ich mich mental deutlich gesteigert habe. Ich lasse mich nicht mehr so oft hängen wie früher, auch wenn es vielleicht nicht immer so aussieht, aber eigentlich ist es schon so, dass ich jetzt mich auf jeden Ball versuche zu fokussieren und da auch einfach dann vielleicht ein, zwei kleine Punkte im Satz noch mitnehme und den Satz dann trotzdem noch gewinne, auch wenn ich mich jetzt nicht so gut fühle. Ich glaube, dass das so die größten Punkte sind, wo ich mich am meisten weiterentwickelt habe und die mir auch deutlich Selbstvertrauen geschenkt haben. Und dadurch spielt man natürlich auch in engen Situationen einfach vielleicht eine Klasse besser als vorher.
Ja, die Mentalität, das Mentale, das ist ja auch für mich als Amateur immer so schwer nachzuvollziehen. Ich meine, du wurdest ja von nicht wenigen oder wirst du nach wie vor als ja eins der größten deutschen, vielleicht europäischen Talente gehandelt. Und ich frage mich immer, wie geht ihr damit um? Gerade du auch in der Phase, wo es vielleicht nicht so lief, wo Verletzungen kamen, wo du dann vielleicht gegen Leute verloren hast, wo du dir gedacht hast, also gegen die darf ich eigentlich nicht verlieren. Wie geht man da damit um und wie kämpft man sich da am besten wieder raus?
Okay, grundsätzlich ist das erstmal für mich persönlich eine schwere Situation gewesen. Jeder sagt dir, ja, du hast so und so viel Talent, du du bist die, die es schaffen kann, auch in Erwachsenen erfolgreich zu sein. Und das hört man natürlich, wenn man jung ist, gerne, aber das baut halt auch so einen gewissen Erwartungsdruck auf. Und damit umzugehen, das erstmal, wenn man ein schlecht spielt, zu verkraften, ist halt nicht so einfach, weil man hat halt immer das Gefühl, ja, es läuft einfach, man muss nicht so viel dafür tun. Aber das ist halt leider falsch. Auch ich muss leider viel dafür tun. Aber ich denke, wenn man das einmal gelernt hat und damit auch klarkommt, dann kann man doch selber sehr viel Positives rausnehmen und sich auch schneller weiterentwickeln als vielleicht andere Leute.
Ja, Richard, das ist auch der Grund, warum du dann immer so auf die Euphoriebremse drückst und immer die Kirche im Dorf lässt, weil man dieses unnötige Druck aufbauen dann auch tatsächlich ein Problem sein kann?
Ja, also das ist einfach so, weil ich glaube unterm Strich, dass jeder sich selbst schon genug Druck macht. Und insofern da eben nicht noch von außen zusätzlichen Druck, eine zusätzliche Erwartungshaltung an die einzelnen Spieler ranzutragen, ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Was man nach innen kommuniziert, ist dann mitunter was ganz anderes. Aber nach außen da so ein bisschen den Ball flach zu halten, darauf hinzuweisen, dass das Ganze eben ein Prozess und eine Entwicklung ist, wo man eben auch viel Zeit für braucht, denn die wenigsten Spieler sind ohne diese 3 Schritte vor, 2 Schritte zurück Thematik nach ganz oben gekommen. Da gibt es ganz, ganz wenige Ausnahmen und insofern ein Hauch Euphoriebremse, um dann so ein bisschen Ruhe sich zu geben, um sich zu entwickeln. Ich glaube, da fährt man ganz gut mit.
Ja, und also ich finde ja schon, dass die Nina eigentlich eine der besten Spielerinnen ist, also die Spielerin ist, wo man mit am besten erkennt, wie gerade ihr mentaler Zustand ist am Tisch. Das ist bei dir eine große Bandbreite von ja Nervenmaschine. Wir haben jetzt das Champions League Finale gesehen, das war ja wirklich wirklich unglaublich gegen Linz, dann irgendwie 3-0, 3-1 führen, dann 3-3, 4-3, dann Fehlaufschlag und dann siehst du das dieses Spiel noch 6-4, also wirklich, wo du dir denkst, also Wahnsinn, was die für Nerven hat, ja, bis zu so Spielen, wo du dann in so eine Abwärtsspirale gefühlt gerätst. Ich glaube, das kennt jeder Amateurspieler auch. Was passiert da bei dir im Kopf und warum sind die Unterschiede so groß, dass du vielleicht an einem Tag so richtig mental stark bist und am anderen vielleicht dann eben in so eine Abwärtsspirale gerätst?
Ja, ich glaube, es ist erstmal wichtig, wie man generell sich fühlt, auch was für ein Turnier das ist. Bei mir ist es ganz oft so, dass ich, wenn ich weiß, die Spiele sind nicht ganz so wichtig wie jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal normale Bundesliga-Spiele, sind natürlich nicht so wichtig wie jetzt Pokalfinale, Champions League-Finale oder auch internationale Turniere, dass man sich da auch ein bisschen anders vorbereitet und dann ist man natürlich auch vielleicht ein bisschen müder und dann kann man sich nicht so gut konzentrieren. Aber ich merke selber, dass wenn ich mich 100% auf ein Spiel fokussiere und auch vorbereite, dass ich es da auch besser schaffe, ja, meine Spannung zu halten, den Fokus da zu haben und dann auch wirklich ja, jeden Ball mich zu konzentrieren. Und das ist natürlich das, was nachher ja, die besten Spieler ausmachen, die können das immer. Ich schaffe es leider noch nicht immer, aber es ist schon deutlich besser geworden als früher. Und von daher denke ich, bin ich da auf einem guten Weg.
Richard?
Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, je weniger Aussetzer nach unten man hat, desto kompakter und konstanter wird man. Und Nina hat natürlich immer noch mal den einen oder anderen Aussetzer. Das gehört wahrscheinlich aber auch dazu. Nina ist nicht schon 24. Nina ist erst 24. Wenn man mal sich viele Spieler, egal ob im weiblichen oder männlichen Bereich anguckt, dann stellt man wirklich fest, die meisten Europäer, die erreichen ihren Peak eigentlich eher so in der zweiten 20er Hälfte. Natürlich gibt es ein paar Ausnahmen, aber in der klassischen Entwicklung braucht man ja so ein bisschen Zeit, um zu reifen und seine Konstanz zu entwickeln. Deswegen sage ich, Nina ist erst 24 und nicht schon 24.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem aus unserer Perspektive, ne, Richard?
Aber das sollte man nicht vergessen. Wie alt bist du denn eigentlich, Benedikt?
Ja, ich bin ein bisschen jünger als du, also du bist ja auch erst 42.
Ja, danke dafür. 42. Was willst du trinken? Darüber sollten wir sprechen. Sehr schön.
Man sollte sich den Sportdirektor immer wohlgesonnen halten, nicht wahr, Nina? Aber ich würde gerne nochmal auf, ich habe das Gefühl, wir reden heute zu viel über Mentalität und Kopf schon wieder, aber was Positives jetzt zu diesem Champions League-Finale, in diesem letzten Satz, bei diesem 4-4, was geht dir da im Kopf vor? Also ich glaube, ich hätte dann never mehr einen Aufschlag da auf den Tisch gekriegt. Du ja auch nicht. Aber
der ist gemein.
Ja, der wird, ich wollte sagen, Nina, der wird frech langsam, ne?
Ja, aber es ist ja gut ausgegangen, sonst würde ich es auch gar nicht ansprechen. Aber es, was denkt man sich da als Profisportler in so einem Moment? Die Frage dann auch an Richard, der hat ja auch solche Momente erlebt. Aber erstmal an Nina.
Ja, also generell, in dem Moment habe ich nicht so viel nachgedacht. Es war eher so, als ich den ersten Satz verloren hatte, ich glaube, dann habe ich 4-11 verloren, bin ich untergegangen, da habe ich eher so gedacht, boah, ich will jetzt nach Hause, das wird schwer. Aber als ich dann den Fehlaufschlag gemacht habe, dachte ich mir, ja gut, 4-4. Die hat genauso viele Punkte wie ich und ich habe schon einen Fehlaufschlag gemacht, also ist eigentlich nichts verloren. Dann versuche ich einfach meinen Stiefel runterzuspielen. Ich weiß, was ich in engen Situationen gut spiele und das habe ich halt versucht zu spielen und dass es dann so funktioniert hat, ist natürlich umso besser.
Ja, vor allem, es war ja auch wirklich, wenn ich mich richtig erinnere, ein richtig, richtig guter Ballwechsel zum 5-4 und dann nochmal ein tödlicher zum 6-4. Nimmst du dir dann wirklich vor und sagst, ich spiele jetzt wie, wenn es 0-0 steht oder da hat man solche Gedanken überhaupt nicht oder was geht einem da vor? Oder sag mal, ich spiele lieber erst rein oder hast du in dem Fall nicht? Was?
Also bei mir ist es oft so, wenn ich jetzt Aufschlag habe, dann nehme ich mir einen Aufschlag vor und weiß, was ich danach nachspielen möchte. Zum Beispiel, ich mache jetzt einen halblangen Aufschlag in Mitte und warte auf einen Spin, dass ich dann gegenziehen kann. Aber wenn ich jetzt Rückschlag habe oder sowas, dann nehme ich mir schon was vor. Aber du weißt natürlich nicht, was für ein Aufschlag wirklich kommt. Muss man kurzfristig reagieren. Aber wenn dann das kommt, was ich mir vornehme, dann ist es natürlich umso besser. Und dann habe ich halt auch dieses Selbstvertrauen in den Ball, dass ich den jetzt 100% so spiele, wie ich den spielen wollte. Und wenn er dann kommt, dann weiß ich auch, dass der gut ist. Und dann, wenn er zurückkommt, habe ich eine gute Chance, einen Punkt zu machen.
Richard, wie hast du die Situation früher gehandhabt?
Ja, also ich habe mir eigentlich auch schon versucht, einen Matchplan zurechtzulegen und man muss halt, denke ich, schon versuchen, Tischtennis danach nicht zu kompliziert, sondern möglichst einfach zu spielen. Ja, also wenn ich bei 19 beide, wir haben ja noch bis 21 gespielt, dann plötzlich das erste Mal anfange, mit der Rückhand zu spielen, ist es vielleicht nicht unbedingt das Klügste. Man sollte sich dann schon, Nina hat es jetzt beschrieben, halblanger Aufschlag in der Hoffnung, der Gegner fängt vielleicht an, um dann mit einem Gegenspin zu agieren. Wenn der Gegenspin mit mein stärkster Ball ist, warum nicht? Dann ist das durchaus so ein Konzept, was man eben entwickelt. Wichtig ist eben danach, wir hatten es ja so ein paar Mal schon, keep it simple, dass man nicht zu sehr ums Eck denkt und dass man so ein klares Bild vor Augen hat und dass man, wenn jetzt so eine Situation ist wie ein Fehlaufschlag, dass man nicht damit hadert, dass es eben so gewesen ist, sondern so wie Nina es perfekt eigentlich dargestellt hat, Mensch, 4-4, ich habe schon einen Fehlaufschlag gemacht, es ist nichts passiert und nicht dieses Hadern, dass man eben Punkten hinterher trauert. Das muss man versuchen zur Seite zu schieben. Dann kann man auch mit diesen knappen Situationen ganz gut umgehen.
Sehr gut. Also ich schreibe es mir nochmal auf. Wir hatten es, glaube ich, schon in einer unserer ersten Folge auch zum Thema Mentalität. Aber zurück zu dir, Nina. Ein bisschen nach vorne blicken. Es ist auch schon eine unserer Zuhörerfragen von Bernd Mundl. Was sind denn deine Ziele? Langfristig, kurzfristig, national und international. Wie geht's bei dir weiter? Wo willst du noch hin? Du hast ja so viel Potenzial, haben wir ja schon festgestellt, ohne Druck aufbauen zu wollen.
Also natürlich, größtes Ziel ist auf jeden Fall, an Olympischen Spielen teilzunehmen. Dann da bestmöglich auch natürlich spielen, jetzt nicht nur teilnehmen. Ich denke, wir kommen aus Deutschland. Deutschland ist eine große Tischtennisnation. Hat man ja zum Beispiel auch 2016 in Rio erlebt, dass die deutsche Damenmannschaft auf einmal eine Silbermedaille in der Mannschaft geholt hat, wo man vorher jetzt nicht unbedingt gerechnet hat. Wenn man sowas nochmal wiederholen könnte, wäre natürlich umso schöner. Das ist auf jeden Fall das größte Ziel. Sonst würde ich gerne mal Einzel-Europameisterin werden. Im Doppel habe ich es jetzt schon geschafft. Mit der Mannschaft noch nicht. Das ist natürlich auch noch was ich gerne schaffen möchte. Aber eigentlich schaue ich meistens eher so auf die Weltrangliste. Ich bin jetzt, glaube ich, 39 und da ist auf jeden Fall das nächste Ziel, dann in die Top 30 zu kommen und mich dann da auch zu beweisen, nicht stehen zu bleiben.
Okay, und du versprichst auch, dass du nicht den Schläger an den Nagel hängen willst, so schnell wie uns.
Also mein Plan ist auf jeden Fall, bis Paris noch zu spielen. Und was dann ist, wird neu entschieden.
Paris war 2028, oder Richard?
Ja, ich glaube so. Ich bin auch schlecht mit Zahlen. Und ich habe schon gesagt, ich glaube, wir haben die Nägel alle aufgekauft, damit keiner den Schläger mehr an den Nagel hängen kann.
Aber du bist ja schon, Nina, auch so ein Familienmensch und jemand, der sich nicht nur um Tischtennis Gedanken macht. 2024 ist ja doch ein bisschen, also schon relativ früh. aber wie, also ich will jetzt nicht, dass du deine Karriereplanung hier irgendwie darlegst, aber bist du auch jemand, der bis 40 spielen möchte tendenziell, oder sagst du, ich habe vielleicht auch noch andere Dinge, du hast auch Abitur gemacht, noch andere Ziele, die vielleicht dann noch gar nicht in allzu unfassbar weiter Zukunft aktuell werden könnten?
Also Stand jetzt möchte ich auf jeden Fall nicht bis 40 spielen, aber wenn ich 35 bin und immer noch so viel Spaß am Tischtennis habe, dann warum nicht? Wenn mein Körper mitmacht, man sollte niemals nie sagen. Aber grundsätzlich, ja, habe ich so gesagt, also auf jeden Fall bis Paris, so im Olympiazyklus zu gucken, wie dann auch mein Körper ist. Und wenn ich dann sage, okay, ich fühle mich gut, Tischtennis macht mir immer noch Spaß und ich spiele immer noch auf einem guten Niveau oder kann noch besser werden, dann warum nicht noch 4 Jahre spielen? Familie ist natürlich auch irgendwann ein Thema. Gerade als Frau muss man da noch mal anders drauf gucken als Mann. Als Mann ist es vielleicht ein bisschen einfacher in der Profikarriere, eine Familie zu gründen, als Frau jetzt. Aber ja, ich bin noch jung, ich habe noch ein paar Jahre Zeit und dann gucken wir mal, was kommt.
Ja, das ist noch ein bisschen hin. Richard, du musst, glaube ich, viele Nägel verstecken.
Ja, ich bin da ganz entspannt. Ich denke, entscheidend ist, das muss ja jeder Spieler für sich selbst, jede Spielerin genau, für sich genau, selbst genau. entscheiden. Es muss Spaß machen. Es ist eine Profikarriere. Es ist nicht immer nur Spaß, auch wenn ich so diesen klassischen Satz immer wieder höre. Ja, beschwert euch halt, ihr Sportprofis. Ihr habt ja euer Hobby zum Beruf gemacht. Ganz so einfach ist es nicht. Und es macht ja auch absolut Sinn, so wie Nina das darstellt, dass in so einem 4-Jahres-Zyklus neu zu bewerten. Ich glaube, dass tatsächlich Spieler in Europa, Spielerinnen in Europa, wir holen nochmal den Herrn Patrick Franziska aus der Ecke, der tatsächlich eben erst Ende 20 so diesen nächsten Schritt nochmal gemacht hat. Und ich glaube, dass du dich auch eben jenseits der 30 auch noch weiterentwickeln kannst. Aber, und das hat Nina ja auch schon dargestellt, da sind dann auch viele Faktoren, die mit reinkommen. Und am Ende muss es trotzdem immer noch ein bisschen Spaß machen.
Das ist ein sehr schönes Plädoyer auf die Tischtenniskarriere. Kommen wir mal noch zu unseren Zuhörerfragen. Von Daniel 519i. Wer ist deine Lieblingsdoppelpartnerin, Nina?
Ja, also ich kann ja eigentlich nur Christine Lang sagen, weil mit ihr war ich am erfolgreichsten. Und wir verstehen uns privat halt auch sehr gut. Und es hat einfach Spaß gemacht. Und ja, bis jetzt würde ich das so belassen.
Ja, übrigens auch ein herausragendes Beispiel für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wie wir es gerade besprochen haben. Genau, EM 2018 war das, oder?
Genau.
In Alicante, ja. War auch ein total enges Finale, wenn ich mich richtig erinnere. Doppelt ist sowieso so ein bisschen, wir haben es vorhin mal kurz angerissen, du bist ja in der neuen ITTF-Weltrangliste, ich glaube auf Platz 25, die beste Europäerin, zuletzt hat man es, finde ich, auch in Berlin gesehen, in dem entscheidenden Spiel im Finale im Pokal gegen Kolbermoor, wo du quasi, ja, bei uns Amateuren sagt man, deine Partnerin so ein bisschen mit durchgeschleift hast, die Nana, und wirklich alles getroffen haben, das ist schon auch was dir liegt, oder?
Ja, definitiv, ich spiele halt auch sehr gerne Doppel und ich glaube auch mein Spielsystem ist ganz gut fürs Doppel. Spiel gut, Aufschlag, Rückschlag. Doppel ist noch mal ein bisschen einfacher, finde ich, als im Einzel. Man hat nur eine Tischhälfte, die man abdecken muss, hat man ein bisschen mehr Möglichkeiten. Und auch, dass ich einen guten Gegenspin habe, Doppel hat man ein bisschen mehr Zeit, habe ich ein bisschen mehr Zeit, mich zu den Bällen zu stellen, dass ich da halt auch ein bisschen mehr Risiko dann spielen kann. Und wenn ich die Bälle treffe, dann ist es halt für meinen Partner auch deutlich angenehmer.
Das stimmt. Aber man hat auch mehr Verantwortung halt. Dafür muss er auch spielt für seinen Partner mit und gerade da trumpfst du dann immer auf. Also insofern, Richard, wenn du mal eine gute Doppelspielerin brauchst, aber das weißt du wahrscheinlich schon, ne?
Ja, aber das ist halt auch so ein Punkt, finde ich, im Doppel gerade für mich persönlich. Im Einzel, da kann man, wenn es vielleicht nicht so läuft, lässt man sich eher hängen als jetzt in der Mannschaft oder im Doppel. Und ich glaube, dass ich deswegen da auch nochmal ein bisschen echt 1-2% besser spiele als im Einzel, wenn ich mich nicht so gut fühle.
Ja, ist glaube ich ein Punkt, das mir geht es zum Beispiel auch so. Also deswegen, es wird ja auch immer viel diskutiert jetzt im Amateurbereich mit dem Durchspielen der Spiele. Also wenn jetzt quasi das Spiel schon entschieden ist und man spielt trotzdem noch die verbleibenden Spiele, da habe ich auch echt ein Motivationsproblem. Dann, das geht glaube ich vielen so. Auf der anderen Seite hat man trotzdem mehr Druck, wenn man für eine Mannschaft spielt oder für einen Doppel, als wenn man nur für sich selbst spielt. Richard, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man quasi fürs Team seine besten Leistungen abrufen kann, oder?
Ja, also ich was mir dabei immer so ein bisschen in den Kopf kommt, ist, dass ja viele sagen, die auch nicht so tief im Tischtennis drin sind, naja, also ist Tischtennis wirklich eine Mannschaftssportart? Aber Tischtennis ist schon eine Mannschaftssportart, ja, deswegen dieses Zusammenhalten im Doppel für eine Mannschaft, deswegen finde ich auch, dass Olympiasystem mit dem Doppel eine ganz, ganz interessante Variante. Also insofern würde ich Tischtennis da schon als Mannschaftssport bezeichnen. Und ja, da zerreißt man sich vielleicht noch ein bisschen mehr.
Nächste Frage, beziehungsweise Fragen. Ganz viele kamen zu deinem Ausrüster. Du hast letztens verkündet, dass du einen Ausrüsterwechsel hast. Wie lange hast du mit Butterfly gespielt und wer ist dein neuer Ausrüster? Ich glaube, das hast du noch gar nicht bekannt gegeben. Ich weiß nicht, ob du das hier tun möchtest.
Also, erstmal mit Butterfly war ich glaube, seitdem ich eigentlich, wo ich angefangen habe, ich habe ein Jahr Tischtennis gespielt, dann habe ich nach Uerdingen gewechselt. Dann habe ich Iliko Imamura halt kennengelernt und seitdem. Ja, aber ein Stein gemeißelt, dass ich Butterfly gespielt habe, bei Butterfly war und das war auch eine schöne Zeit, das war auch gut so und habe ich auch viel mitgenommen und was zu meinem neuen Ausrüster, da kommt in naher Zukunft ein paar Informationen mehr.
Sehr gut, wir bleiben gespannt.
Das klingt spannend, genau.
Es klingt spannend, ja. Wir werden sehen. Birgit Klein 24 fragt, welches waren deine liebsten Fächer in der Schule? Könnte ich mir vorstellen, was das war.
Definitiv Mathe und Sport.
Okay.
Mathe ist nicht dein Ernst.
Doch, ich hatte Mathe-LK. Ich habe immer gerne Mathe gemacht.
Okay, ich schicke meine Kids zu dir.
Dann können wir auch mal ein bisschen Nachhilfe nehmen, wenn wir Budgets ausrechnen müssen, Richard, oder Weltranglistenpunkte oder so. Dann fragen wir einfach jetzt immer Nina. Nina oder Dima. So, Bexen Farm hat gefragt, warum hast du noch keine nach deinen eigenen Wünschen gefertigte Klinge. Stimmt das denn überhaupt? Wie ist das denn mit Butterfly oder grundsätzlich bei euch mit Klingen, mit Schlägern?
Ja gut, ich denke, es gibt genug Hölzer auf dem Markt und da sind viele gute Hölzer dabei, egal von welcher Firma jetzt und man kann viel ausprobieren und ich habe halt damals ein gutes Holz gefunden, mit dem ich mich wohlgefühlt habe und warum soll ich dann wechseln, wenn ich ein gutes Holz habe, mit dem ich gut spiele, zu dem ich auch Vertrauen habe in engen Situationen, dann ja jetzt nicht meinen Schläger irgendwie einen Vorwurf mache, wenn ich einen Fehler mache. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist.
Ja. Toys Pitt hat noch eine Frage gestellt. Vielleicht wisst ihr schon, wer sich hinter ihm verbirgt. Ich sage nur so viel, er war auch schon zu Gast bei uns.
Der Peter.
Ja, der Peter Heckert, genau, der Physio. Ob du auch ohne Smiley auf der Hand positiv sein kannst, fragst du. Erzähl uns die Anekdote, die dahinter steckt.
Ja, das ist eine gute. Ich weiß nicht mehr genau, bei welchem Turnier es war. Da war ich ein bisschen sehr, sehr negativ. Und dann hat Annette Zischka, also auch eine Physio von uns, kam auf die Idee, mir einen Smiley auf meine Hand zu malen. Und meinte, jedes Mal, wenn ich einen Aufschlag mache und den Smiley sehe, dann muss ich lachen und dann kann ich ja nur positiv denken, positiv spielen. Und ja, es hat funktioniert und jetzt ist das immer so ein Insider, dass wenn ich mal ein bisschen negativer bin, dann kommt immer, ja, ich male dir bald den Smiley auf die Hand und dann muss ich aufpassen.
Hattest du wirklich einen Smiley auf der Hand gemalt?
Ich glaube, das war bei der EM sogar, in Alicante 2018.
Und da sieht man mal, wie wichtig die Physios da hinten dran sind und dass es nicht in Anführungszeichen nur um die Behandlung von muskulären Problemen geht. Also Smileys auf der Hand, das können unsere Physios auch. Grüße gehen raus an Annette und Peter und Birgit.
Richtig, die von mir auch.
Und Maria sollte man nicht vergessen. Wir haben ja eine ganz große Truppe, die uns da immer unterstützt.
Ja, und alle, die wir jetzt nicht genannt haben, weil es gibt, glaube ich, ganz schön viele, an die man jetzt grüßen müsste. Von daher. Ja, Annette hatte ich fast gesagt. Die hat auch noch eine Frage geschickt, auch ein Insider sozusagen. Wie hoch denn dein Kniffelbecherverschleiß ist?
Also da muss ich dir sagen, der ist nicht so hoch. Ich zum Glück immer nur Kniffel auf Turnieren spiele, wenn Annette auch dabei ist. Und ja, da fliegt ja schon das eine oder andere Mal durch Zimmer, aber bis jetzt ist zum Glück noch keiner kaputt gegangen.
Ja gut, einen Kniffelbecher kaputt machen, da muss man schon richtig Power haben. Und das wäre dann auch die Überleitung zu unserem letzten Thema heute.
Du bist ein Meister der Überleitung, Benedikt. Das kann keiner so gut wie du. Wahnsinn.
Und zwar geht es um Power in Tischtennisschlägen, um Endschläge mit Vorhand, mit Rückhand. Richard, du kennst mich ein bisschen. Wir haben das ein oder andere Mal gespielt, ja. Ich möchte auch nochmal betonen, dass du schon mal einen Satz gegen mich verloren hast, egal ob du da zu 100 oder nur zu 60% gespielt hast. Aber du weißt sicher, ich kann eigentlich keinen Ball tot machen. So, und jetzt ist meine Frage an euch, vielleicht erst an Richard. Wie kriege ich bei mir vor allem die Rückhand schneller?
Das. Ja, also da brauchen wir 2 Stunden, wenn wir über deine Rückhand sprechen. Wobei deine Rückhand ist ja die bessere Seite, das möchte ich nochmal betonen.
Deswegen über die Vorhand.
Also es ist tatsächlich immer so ein bisschen eine Frage des Timings. Es nützt dir nichts, wenn du eine unglaubliche Beschleunigung aufbaust und du bist erst dann mit der Hand, mit dem Arm, mit dem Körper schnell, wenn der Ball schon wieder weg ist. Also es hört sich zwar einfach und lapidar an, aber man muss diese Vorspannung, diese Beschleunigung so aufbauen, dass im Augenblick des Balltreffpunktes sie eben maximal ist. Und das ist häufig eine Timingfrage. Und viele, viele Spieler, egal von welchem Level, fragen sich, na, warum kann ich nicht beschleunigen? Beschleunigen alleine nützt nichts. Ich brauche am Balltreffpunkt die maximale Beschleunigung. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen zunächst mal der erste Schritt. Und dann geht es natürlich auch um technische Feinheiten, um Bewegungsabläufe. Aber die erste Sache ist Timing und Balltreffpunkt.
Was heißt Timing und Balltreffpunkt? Das heißt früher treffen, tiefer treffen?
Ja, normalerweise ist es am einfachsten, wenn der Balltreffpunkt eben, ich sag mal, als Orientierung am höchsten, wenn der Ball eben am höchsten ist, ja, bevor er eben die Kurve eben verlässt und wieder nach unten fällt. Und die einzelne Beschleunigung muss eben an diesem Treffpunkt des Balles so maximal sein, dass ich dann meine maximale Beschleunigung genau in diesem Augenblick habe, wenn der Ball am höchsten ist, um meine Beschleunigung dann auf den Ball sozusagen übertragen zu können. Es nützt nichts, wenn ich ein Timing habe, dass ich unheimlich beschleunige, aber der Ball fällt schon unter Tischlevel. Es nützt nichts, wenn ich unheimlich beschleunige, aber ich kann die Beschleunigung nicht auf den Ball übertragen. Und das ist das, was man mit Timing und Balltreffpunkt eigentlich in erster Linie probieren muss, hinzubekommen.
Nina, worauf achtest du bei deinen Schlägen? Also wenn es darum geht, harte Schläge auszuführen?
Ja, also erstmal, dass ich gut zum Ball stehe. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich habe eine sehr gute Beschleunigung, aber wenn ich schlecht zum Ball stehe, dann geht meine Kraft jetzt nicht nach vorne, da wo ich den Ball hinspielen will, sondern ja, meistens nach links neben den Tisch und dann spiele ich den Ball oft über den Tisch. Das ist für mich sehr wichtig und ja, zum anderen halt den Ball nicht hinterm Körper zu treffen, sondern vor dem Körper, dass ich eine gute Distanz zum Ball habe und am bestmöglich natürlich immer die gleiche, dass ich ja dann nicht so viel verändern muss, damit der Ball immer gleich gut aus meinem Schläger rauskommt und ja, möglichst fest oder gut platziert auch beim Gegner ankommt.
Ohne Druck aufzubauen, aber du gehörst halt nun mal zu den besten Offensivspielerinnen in Europa. War das schon immer so oder wie hat sich das bei dir entwickelt, die Schlaghärte? Oder war es schon mit 9 oder 10 so, dass du einen richtigen Zug gehabt hast? Oder hat sich das wirklich erst entwickelt?
Ich glaube, dass das mit den Jahren so ein bisschen gekommen ist. Als ich ganz klein war, habe ich viel Ball auf dem Tisch gespielt. Aber als ich dann angefangen habe, im Aufschau-Rückschau-Bereich mehr zu machen, wo ich dann versucht habe, natürlich schnell den Punkt zu machen, mit einem besseren Aufschlag habe ich oft einen nicht so guten Rückschlag bekommen. Und wenn du dann halt eine Chance hast, dann gehst du halt auf den Punkt gewinnen, weil das sind die einfachsten Punkte, die du machen kannst. Umso länger der Ballwechsel wird, umso schwerer wird es nachher einen Punkt zu machen, weil der Gegner sich auch darauf anpasst. Und ja, also ich glaube, es war so 15, 16, so dieser Altersabschnitt von mir, wo ich da einen deutlichen Sprung gemacht habe, der mich auch spielerisch deutlich weitergebracht hat. Und das ist natürlich einfach, ja, das, wo ich halt auch viele einfache Punkte immer noch mitmache.
Hast du ein Vorbild, wenn es um diese Bereiche geht, im Tischtennis?
Nee, nicht wirklich. Also ich gucke mir immer mal ein paar Spiele an. Natürlich die Asiaten spielen das besonders gut, aber jetzt ein Vorbild habe ich nicht.
Richard, gibt es denn Vorbilder vielleicht nehmen wir mal Europäer jetzt, die das besonders gut Schlaghärte und auch im Endeffekt dann auch Kontrolle dann auf einen Punkt bringen? Was sind das so Spieler, die dir da einfallen sofort?
Ja, also ich will mal weg von Schlaghärte und Kontrolle. Ich gehe mal mehr in die Richtung schneller Topspin oder harter Topspin. Das sind so Feinheiten, über die man sich manchmal nicht unbedingt Gedanken macht. Der gefährlichste Topspin ist nicht unbedingt der unglaublich hart ist, sondern der unglaublich schnell ist. Das hängt, genau wie Nina gesagt hat, an Körperschwerpunkten, an die Art und Weise, wie ich mich zum Ball bewege und letztendlich natürlich auch am Timing. Und dann muss man so ein bisschen schauen, was für eine Art Spielertyp brauche ich denn? Mitunter ist es ein klein wenig auch Gott gegeben, dass man einfach eine, wie sagt man, du hast vorhin mal gesagt, einen guten Zug hat. Ich sage dann immer, eine schnelle Hand hat und die Beschleunigung eben nicht mit einem frontalen Balltreffpunkt zu sehr kombiniert, sondern so einen leichten tangentialen Balltreffpunkt und trotzdem es schafft eben Geschwindigkeit und Härte zu kombinieren. Nina hat das ziemlich gut. Wir haben Patrick Franziska jemanden. Wir haben im Rückhand, aber zum Teil auch im Vorhandbereich mit Dimitri Ovtcharov, der wirklich diese extreme Schlaghärte hat. Von den früheren Generationen konnte sowas Zoltán Fejér-Konnerth ziemlich gut umsetzen. Also dass es sowohl schnell als auch hart war und in seiner Umsetzung, seiner Bewegungsfähigkeit, vor allem beim Vorhand-Topspin. Und das sind Dinge, die man sich ein bisschen erarbeiten kann, aber die natürlich auch so ein bisschen den einzelnen Spielern in die Wiege gelegt werden.
Ja, das klingt nicht so gut.
Also Benedikt, mit der Wiege. Wir gucken mal in deine Wiege, was da noch alles so drin ist.
Also gehen wir mal davon aus, dass in der Wiege nicht allzu viel drin liegt. Wie könnte ich das denn trotzdem trainieren, dass ich da ein bisschen Beschleunigung reinbekomme? Oder ist das immer ein Gesamtpaket, das da passen muss?
Fragst du Nina oder fragst du mich?
Ich frag, lass mich kurz überlegen. Ich frage erstmal dich und dann frage ich Nina, wie ihr Training aussieht.
Okay, also ich sag mal, diese Beschleunigkeit, wie ich schon gesagt habe, diese Beschleunigung, wie ich schon gesagt habe, ist natürlich schon, hat man eine Chance, das etwas zu verbessern. Ja, aber ich sag mal, die Art und Weise, wie du das machst, das könnte natürlich mit einem moderaten Krafttraining sein. Ich selbst komme aus einer Generation, wo man immer wieder auch nochmal mit ganz leichten Gewichten, so eine Art Gewichtsschläger gearbeitet hat. Ich weiß, dass das der ein oder andere vielleicht nicht ganz so laut, aber immer wieder auch für sich nutzt. Das kann zum Beispiel so sein, ich glaube, wir hatten das auch mal kurz thematisiert, dass man im Schattentrainingsbereich arbeitet, indem man einfach nur noch mal einen zweiten Belag auf seinen Ersatzschläger klebt, also zwei Belege auf der Vorhand, zwei Belege auf die Rückhand, um dann einfach den Schläger 200 Gramm schwerer zu machen insgesamt. Ein Belag wiegt ja Pi mal Daumen um die 100 Gramm, etwas weniger oft, ja. Aber so könnte man dann tatsächlich den Armzug etwas verbessern. Aber normalerweise ist es tatsächlich so, dass es Leute gibt, die nicht unbedingt die perfekte Beschleunigung haben. Ein Wladimir Samsonov zum Beispiel, der kann natürlich auch schnell spielen, aber der baut sein Spiel auf eher andere Stärken auf, als auf eine extreme Durchschlagskraft. Und insofern, kann man das, denke ich, nur bis zum gewissen Punkt mit den von mir zum Beispiel angesprochenen Gewichtsschlägen in Anführungszeichen etwas anpassen und etwas unterstützen.
Ja, und jetzt zu dir, Nina, ist das etwas, was du noch intensiv trainierst, diese Schnelligkeit? Oder hast du das jetzt einfach und ist es da und ist halt da?
Also ich würde sagen, es ist schon da, aber natürlich gerade so Feinheiten, die kann man immer trainieren. Ich mache halt viel Übungen für die Rotation, für den Bauch, sich da halt versuche, eine Beschleunigung rauszuholen, damit mein Arm schön locker bleiben kann, weil wenn ich da verkrampfe, dann kann ich zwar festspielen, aber ich mache nur Fehler, das bringt mir dann auch nicht viel. Und was ich noch sehr viel mache, ist gerade jetzt auch im Aufschlag erster Ballbereich, weil ich da ja eigentlich den besten Vorhandball spiele, also finde ich jetzt selber, dass ich einfach einfache Bälle versuche zu spielen, die mit einer guten Qualität, und dann halt darüber eine Beschleunigung hole, versuche einen guten Balltreffpunkt zu haben, dass ich einfach über die Wiederholung, was das angeht, eine Sicherheit gewinne, damit ich die dann auch im Spiel nachher umsetzen kann.
Vielleicht auch ganz interessant, auch an dich die Frage, Nina, für Leute, die jetzt nicht in die Halle können, was kann man da daheim machen, gerade im Fitnessbereich? Du hast jetzt gerade schon ein bisschen diese Core-Muskulatur angesprochen und auch vielleicht im Schnelligkeitsbereich. Hast du da irgendwelche Sachen, die man ohne Ball und ohne Schläger macht?
Also ich gehe viel in Köln, bin ich zum Beispiel an den Rheinwiesen, da ist eine große Treppe, da mache ich sehr viele Treppenläufe, Bergsprints, einfach meine Beine frisch zu machen, da Koordination, Schnelligkeit zu machen und sonst generell, ich bin jetzt jemand, der eher weniger in den Kraftraum geht, ich mache eher so diese Kleinigkeiten wie Stabi-Übungen, Planks, Sit-Ups, unterer Rücken, dass ich da halt die kleine Muskulatur ein bisschen mehr stärke, weil wir natürlich im Tischtennis doch sehr, sehr einseitig trainieren und um das ein bisschen auszugleichen, dass ich da halt eine gewisse Balance in meinem Körper habe, damit ich da einfach gut aufgestellt bin.
Richard, du hast auch schon ein bisschen angedeutet mit Gewichtsschlägern. Wir haben es auch, glaube ich, mit dem Schattentraining schon mal gehabt, aber es schadet ja nicht, das jetzt nochmal aufzufrischen. Was sind so deine Tipps, wie man vielleicht da ein bisschen schneller werden kann, ein bisschen beweglicher dann im Endeffekt auch, ohne jetzt in die Halle gehen zu müssen?
Ja, also was denke ich wichtig ist, wenn wir von Gewichtsschlägern sprechen, mir ist immer ganz wichtig, dass es eben moderate Zusatzgewichte sein sollen. Nicht, dass dann jemand auf die Idee kommt, mit einer 10-Kilo-Hantel sein Schattentraining zu machen. Das sollte man vermeiden. Aber das kann man tatsächlich immer wieder auch mal so Richtung, wenn man tatsächlich einen Spiegel zu Hause hat, nicht den Kosmetikspiegel, sondern den großen Spiegel, den großen Schminkspiegel sozusagen, ja, und dann quasi guckt, ob man Bewegungsabläufe trainiert. Das können einfache Bewegungsabläufe, einmal Vorhand, einmal Rückhand sein, vielleicht in Serien von 10 bis 15 Wiederholungen, einmal mit diesem moderaten Gewichtsschläger. Also wie gesagt, wir sprechen dann vielleicht, wenn wir die zwei Belege zusätzlich auf den Ersatzschläger machen, ja, von 150 bis 200 Gramm, je nach Schwere der Belegen, und dann zu sagen, man macht einen Durchgang von 10 bis 15 Wiederholungen Vorhand Topspin im Schattenbereich, sodass die Bewegungen nach wie vor auch in der Körperarm-Bein-Koordination sauber ausgeführt werden kann. Und man legt dann den Gewichtsschläger zur Seite und macht die gleiche Bewegungsausführung mit seinem normalen Schläger, um einfach auch dieses subjektive Empfinden herauszuarbeiten, dass meine Hand schneller wird. Und so war es eben in, ich sag mal, 4 bis 6 Serien. Könnte ich mir schon vorstellen oder bin ich sicher, dass dann eben man einen etwas besseren Armzug sich erarbeiten kann.
Das klingt doch schon mal gut. Und die abschließende Frage, Richard, wenn meine Wiege leer ist und meine Trainingsmotivation auch sehr gering ist, brauche ich dann unbedingt den Endschlag? Oder musst du da jetzt noch eine neue Folge dann aufmachen?
Wir könnten jetzt noch eine neue Folge aufmachen, aber neben der Möglichkeit, Punkte mit Endschlag zu gewinnen, könnte man vielleicht auch mit einer herausragenden Platzierungsfähigkeit oder mit einer unglaublichen Ausdauer, ne? Also wer ist fitter? Benedikt, wir hatten das auch schon mal, Punkte machen. Und da geht es natürlich auch so ein bisschen um Spielkonzeption. Und wir haben jetzt bewusst bei Nina mal diese Schlaghärte in den Vordergrund gestellt. Aber man kann natürlich auch mit Platzierung und Rotation und Tempowechseln sehr, sehr viel im positiven Sinne erreichen.
Jawohl, und am Ende ist es ja auch nur eine Teildisziplin. Vielleicht habe ich auch so einen guten Aufschlag, dass gar kein Ball mehr zurückkommt, dann brauche ich auch keine Schlaghärte. Oder so ähnlich. Na gut, wir sind soweit von meiner Seite aus durch. Nina, wie geht's bei dir jetzt so weiter? Ihr habt jetzt noch Bundesliga. Lass mich kurz überlegen. Ja gut, es ist bald, Katar ist schon gar nicht mehr so lang hin. Bereitet ihr euch da nochmal gesondert vor? Oder wie sind deine nächsten 2, 3 Tage, Wochen?
Ja, also ich würde sagen, dass erstmal viel Training auf dem Plan steht. Am Wochenende ist noch ein Bundesligaspiel. Die Spiele werden mitgenommen, um Spielpraxis zu sammeln, Spiele zu spielen. Aber ich denke, dass wenn es dann Richtung Katar geht, das erste internationale Turnier wieder, dass wir da vorher ein bisschen weniger machen, damit ich ein bisschen frischer bin. Und ich hoffe einfach, dass die ganzen Turniere wieder normal losgehen können, wir wieder ein bisschen optimistischer in die Zukunft gucken können und alle gesund bleiben.
Na, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort, aber trotzdem hätte ich noch eine Nachfrage. Ihr brennt ja jetzt so richtig da drauf, jetzt gerade die jetzt nicht bei der Bubble im Herbst gespielt haben, endlich wieder international anzugreifen, vielleicht auch Leute zu treffen, die man schon länger nicht mehr gesehen hat, aber vor allem sportlich, bist du da jetzt heißer als normal?
Heißer würde ich jetzt nicht sagen, weil sonst versucht man natürlich auch immer das Beste bei den Turnieren rauszuholen. Aber man freut sich natürlich ungeheim, dass es wieder losgeht, dass man wieder ja international spielen kann, auch gegen andere Leute. Jetzt in der Trainingsgruppe spielen wir immer gegen gleichen Leute. In der Bundesliga sind es ja doch meistens die gleichen Gegner, gegen die man schon sehr oft gespielt hat. Und ja, es soll einfach wieder losgehen und das ist das Beste daran.
Das stimmt wohl. Und in der, na gut, in der nächsten Folge vielleicht noch nicht, Richard, da wird es noch nicht, aber zumindest dann in unserer März-Ausgabe haben wir sicher einiges oder hoffentlich einiges zu bereden. Wir bleiben auf jeden Fall optimistisch, schließen uns der Nina an, dass alle gesund bleiben. Ein Hinweis noch, wir haben, unsere Deutsche Tischtennisakademie hat auch einen Podcast mit Raul Nelson, dem ehemaligen Chefredakteur des Magazins Tischtennis. Der hatte Helmut Hampel im Interview, den legendären Helmut Hampel. Richard, ganz interessante Sache, einer, der sehr, sehr, sehr viele Einblicke in Tischtennis hat und viel geleistet hat, jetzt bei uns ja offiziell im Ruhestand ist, im Unruhestand. Richard, vielleicht noch zwei Worte dazu zum Helmut, zum Guten. Den laden wir aber auch noch mal ein, habe ich schon eingetütet.
Das hast du schon eingetütet, das ist ja, Wahnsinn. Ja, also ich denke, Helmut ist wirklich einer der Trainer, der Tischtennis in Deutschland unglaublich nach vorne gebracht hat. Das darf man nie vergessen. Und das eben nicht mit einem Spieler, sondern über die Generationen hinweg. Er war sicherlich ein ganz entscheidender Faktor, dass Jörg Roßkopf dort ist, wo er ist. Timo Boll, ich glaube, die Geschichte, die ist lang genug erzählt schon geworden, wie viel er dort eben von einem kleinen Timo bis ganz nach oben zu Nummer 1 er da unterstützt hat. Patrick Franziska hat er weitergeformt. Viele weitere Spieler, ich glaube, die Anzahl der Spieler würde wahrscheinlich jetzt hier auch noch den Podcast sprengen. Ein ganz herausragender Trainer, ein toller Mensch. Und ich bin froh, dass er uns ja mit ein paar Projekten weiter erhalten bleibt und da freue ich mich schon drauf.
Sehr gut. Hast du zufällig noch einen Cliffhanger mit im Zusammenhang mit ihm, den du fürs nächste Mal quasi einplanen kannst? Also für dieses Mal, nächstes Mal?
Wir können vielleicht in die Richtung gehen. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber was Helmut, Timo und Orangen miteinander zu tun haben.
Das kenne ich auch noch nicht, die Geschichte, bin ich gespannt. Ansonsten, Nina, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Definitiv.
Ja, da gibt es übrigens auch eine deutliche Verbesserung, muss ich attestieren. Früher hast du dich ja doch immer so ein bisschen, hast du immer ein bisschen rumgedrückt um Interviews und so. Also da bist du jetzt auch Vollprofi. Es macht immer Spaß mit dir. Und meine Eyes werde ich bald begleichen, sage ich schon seit ein paar Jahren, aber ich denke, bald ist es soweit. Du wartest drauf. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund. Richard, dir natürlich auch. An alle anderen, wenn ihr Fragen habt, podcast@tischtennis.de und ja, den Podcast mit Helmut Hampel und Raul Nelson, den könnt ihr unter www.tischtennis.de/podcast auch finden. Und natürlich auch in allen Podcast-Streaming-Diensten. So. In diesem Sinne, bleibt alle gesund. Vielen Dank und wir hören uns dann im Februar. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.